Es ist Montag, der 12. Juli, der Tag, nachdem England in einem großen Turnier ein Elfmeterschießen verloren hat. Allora.
Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Micky Beisenherz.
Einen wunderschönen Montagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und das kläre ich mit der Person, die entweder CNN studiert, RTL Punkt 12 oder aber auch jeglichen Videotext. Hier ist die Frau, die Niki Ultras werden sehr happy sein. Guten Morgen, Niki Hassania.
Guten Morgen, Micky.
Guten Morgen, Niki. Niki, die Bilder von Olaf Scholz in Venedig, hast du sie gesehen? Er sieht ja wirklich aus wie Daniel Craig in Casino Royale. Und das passt ja auch ein bisschen mit ihm. Als Finanzminister haben sich ja auch viele zum Millionär gezockt. Von daher, toll. Ne? Ist eher so ein bisschen wie so eine polnische Kopie von Bond. Ne? So, wenn man so.
Aber schlumpfige Grinsen hat er noch.
Das schlumpfige? Ja, das wird er ja auch nicht mehr ablegen. Das zieht sich ja dann auch durch seinen Wahlkampf. Es ist ja auch einfach so, er kann sich heute noch bei Markus Söder bedanken, dass er ihm mit diesem schlumpfigen Grinsen da so ein unique Selling Point beschert hat. Man könnte ja auch sagen, er würde jetzt einfach alles so arrogant weglächeln, aber schlumpfiges Grinsen klingt halt einfach eher so nach Gewinner. Und wir reden ja immer noch über die Deutschland-Koalition, in der sich die SPD vorstellt, sie könnte dort den Kanzler, Klammer auf, Scholz stellen. Ist interessant. Das ist mit der globalen Mindeststeuer hast du ja mitbekommen, wo jetzt Janet Yellen, die US-Finanzministerin, gesagt hat, ja, das ist alles toll, aber so schnell wird es dann auch nicht gehen. Was für Scholz natürlich ein bisschen doof ist, weil er in Deutschland das Ganze natürlich als seinen Erfolg verkaufen möchte. Und wenn es jetzt heißt, na, so flott geht's auch nicht, dann sagt er wahrscheinlich, ja, aber also bis zur Wahl am 26. September sollte das dann schon passieren, ne?
Ja, vor allem hast du mehrere Länder, unter anderem Ungarn, Estland und Irland, die das noch nicht unterschrieben haben und es auch wahrscheinlich nicht mehr tun werden. Kann ich mir bei Irland zum Beispiel auch gut vorstellen. Ich meine, Pfizer, Intel und Microsoft sind da ansässig und die möchtest du natürlich nicht vergraulen mit so einer Steuer. Und deshalb würde ich echt mich jetzt noch gar nicht so früh freuen. Aber für den Wahlkampf, hey, erzähl, du hast es geschafft.
Die Schlagzeile des Tages.
Jetzt mit der SPD gleich auf. Grüne laut Umfrage bei 17%, schlechtester Wert seit März. Das berichtet der Tagesspiegel. Laut einer Umfrage des Instituts INSA verlieren die Grünen vor der Wahl an Zustimmung. Kanzlerkandidatin Baerbock kann in der Wählergunst aber leicht zulegen. Ja, es ist so, also 19% würden bei einer Direktwahl für Scholz und für Laschet als Kanzler votieren, wie aus dem Sonntagstrend von INSA für die Bild am Sonntag hervorging. Bei den Parteien sind die Grünen und SPD der Umfrage zufolge gleich auf. Beide kommen auf 17%. Jetzt muss man allerdings sagen, die Grünen hatten im Mai noch 24%. Und da ist, könnte man schon sagen, also die SPD kopiert grüne Themen, die Grünen wiederum kopieren Sozialdemokratie. Demokratische Umfrageabstürze. Das ist ja wirklich alles ausgesprochen unerfreulich. Vor allem, wenn man jetzt auch noch mitbekommt, dass ja Annalena Baerbock ihr Stipendium für die Heinrich-Böll-Stiftung prüfen lässt. Da erhielt sie 40.000 Euro innerhalb von 39 Monaten, als es um die Arbeit an ihrer Dissertation ging. Und das sind natürlich alles in Summe Dinge, die die Grünen gerade in ihrem Wahlkampf beschädigen. Und es hört irgendwie nicht auf. Also wenn man merkt, dass die Welt jetzt gerade dann auf den Titel gestern irgendwie genommen hat, dass Baerbock in ihrem Buch geschrieben hat, dass sie ihren Mann 2004 kennengelernt hat, während sie dann auch bei den Grünen eintrat und die Welt vermeldet stolz, halt, halt. Sie ist aber doch erst 2005 bei den Grünen eingetreten. Also alles riecht so ein bisschen nach Bobbycar. Und ja, das ist jetzt so die Phase, in der wir uns so gerade befinden.
Ja, ich finde interessant, dass mittlerweile die Umfragewerte, wann immer die rauskommen und du merkst, irgendjemand hat dir Zuwachs bekommen oder so an Prozentpunkten, da ist mein erster Gedanke, was hat die gegnerische Partei vermasselt,
dass die andere Partei gerade davon profitiert und nicht, dass die irgendwie mit tollen neuen Vorschlägen oder guten Reden um die Ecke gekommen sind. Also es ist wirklich nur noch ein, wer verkackt irgendwas, dass der andere gewinnen kann.
Ja.
Und ja, zu dieser Stipendium-Nummer, da denke ich mir, Mann, Baerbock, warum muss sie jetzt da aktiv beweisen, dass da alles mit rechten Dingen zuging? Vor allem, ich selbst habe BAföG bezogen, wie ganz viele andere Studierende, und habe trotzdem mein Studium abgebrochen. Dieses Gefühl von Geld einkassieren für irgendwie eine Doktorarbeit oder was da gelaufen ist, die sie am Ende nicht geschrieben hat. Mein Gott.
Ja. Ja, naja, klar. Also ich meine, das ist ja auch interessant. Also sie ist jetzt die erste Person, die über einen Doktortitel stolpert, den sie gar nicht erst errungen hat. So, das wird ja auch mal spannender. Es ist halt, es ist eine Personenwahl in erster Linie. So, du hast Olaf Scholz und die SPD, da passt dann der Kanzler eigentlich nicht zur Programmatik. Dafür sind aber, also wo sich die Partei und ihr Kandidat einig sind, ist, dass sie halt absolut unspannend sind, immerhin. So, dann hast du jetzt Baerbock, die durch diese Summe der Fehlleistung, also sprich, dass da irgendwas nicht anständig abgerechnet wurde, dann dieses Buch, das ja so eine Art Frankenstein ist, aus ganz vielen Teilen so unschön zusammengenäht, dann jetzt dieses Stipendium. Es summiert sich und es entsteht bei dem Wähler und der Wählerin dieser diffuse Eindruck von, da ist aber auch irgendwas nicht ganz in Ordnung mit der, was überhaupt nicht zu der zweifelsohne griffigen Programmatik der Grünen passt, für die sie gleichsam aber auch wieder auf die Fresse kriegen. Stichwort Spritpreis. Nur, oder auch von irgendwann, wenn die Eigenheime auch wieder Thema werden, soll heißen, wann immer doch deutlich Position bezogen wird, kriegt man dafür auf die Fresse. Auf der anderen Seite hast du die Union, da ist Laschet immer noch der Ansicht und derzeit ja völlig zu Recht, ich sitze das einfach alles aus, ich lächle das auch ein bisschen weg.
Hast du das Sommerinterview mit ihm gesehen?
Ja, also er saß
da. Tina Hassel?
Ja, genau, er saß da. Was mir bei Laschet übrigens aufgefallen ist, ich finde seine Gestik, also Laschet ist also sehr deutsch in allem, wie er so ist, sehr Aachen, aber ich finde, er hat also diese Art zu gestikulieren beim Reden, habe ich zuletzt bei dem tunesischen und bei dem persischen Taxifahrer gesehen. Er hat so eine, finde ich, arabeske Art zu seinen Worten so einen Schwung zu verpassen. Also er macht gerne mal so Daumen und Zeigefinger zusammen, wenn er versucht, präzise etwas zu beschreiben, und wenn er versucht, die Welt zu erklären, dann macht er die Hand zur Handkante und zerteilt die Luft, aber in so einem Rhythmus, als wolle er eine Symphonie mit der Handkante nach. Also das hat mir gut gefallen.
So viel zu, lasst uns mehr über Inhalte reden, als
gut
über die Person.
ja.
Ja, aber jetzt nur mal zu den Inhalten, das fand ich auch so interessant. Bei jeder Frage zu irgendwelchen Themen hat Laschet in diesem Interview auch so abgeschoben auf, ja, das habe ich ja dann, hätte ich ja als Bundeskanzler nicht zu entscheiden, das macht ja dann die EU und das machen die Verfassungsrichter und das macht die Volksversammlung. Mhm. Und da denke ich mir, ja, das mag sein und das ist dann auch technisch alles richtig, so wie er sagt, aber ich würde trotzdem gerne seine Position dazu hören. So, wofür brennt sein Herz? Und das fehlt mir so, diese Leidenschaft, wo null Positionierung. Und genau wie du sagst, vielleicht, weil er gemerkt hat, dafür gibt es eh nur auf die Fresse. Und jetzt 2 Monate vor der Wahl, ja, dann bin ich mal lieber Dirigent.
Ja, ja,
wie du es dann nachmachst.
Ja, richtig. Wobei, das passt eigentlich zu Laschet, passt eher. Müsste man mal nachzeichnen mit der Hand, ob er die Melodie. Ja, das Versprechen der CDU und letztlich auch von Laschet ist ja auch eigentlich alles ganz okay. Im Großen und Ganzen kann es so bleiben. Das große Versprechen der CDU war immer schon die CDU an sich. Die CDU musste nie visionär sein, weil die CDU hat eigentlich immer nur bedeutet, Deutschland steht stabil. Das reicht.
Ja, ja, was manche aber auch, das braucht man aber auch gar nicht so klein zu reden. In einer Welt, die sich so schnell und rasant ändert, wollen ja auch viele so dieses, lass uns einfach stehen bleiben, noch nicht mal dieses Make America Great Again mäßige Versprechen von, wir wollen das alte Deutschland, sondern lass uns einfach hier stehen bleiben. Lass uns einfach hier ignorieren, was um uns herum passiert. Und ich kann schon verstehen, dass sich da viele auch, dass Merkel auch danken. So dieses, dass einfach wir nicht in den Abgrund gefallen sind, sondern einfach vor dem Abgrund stehen geblieben sind.
Bitte empören Sie sich jetzt.
Extremtemperaturen, Seesterne zu Tode gebacken, eine beispiellose Hitzewelle überrollt die USA und Kanada. Das berichtet der Stern. Hitze und Trockenheit führen in westlichen US-Bundesstaaten und in Teilen Kanadas zu Extremtemperaturen, Waldbränden und Millionen toten Meerestieren. Eine Studie kommt zu dem Schluss, die Hitzewelle wäre ohne den Klimawandel, Zitat, praktisch unmöglich gewesen. Ja, in ganz, nahezu ganz Kalifornien und großen Teilen Nevadas galt dabei die höchste Warnstufe, 47 Grad Celsius, zum Beispiel in Las Vegas. Es ist offenkundig, der Klimawandel ist beim einfachen Bürger angekommen und klar, wir blicken einigermaßen besorgt in diese Region der Erde. In Deutschland haben wir es ja auch. Also ich meine, also wie grotesk, ja, sich das Klima verändert hat und auch das Wetter mitunter spielt, das merkt man ja auch daran, dass es in Süddeutschland plötzlich nass und kalt ist, während es in Hamburg trocken und regenfrei ist. Also das hätte so in der Form nie passieren dürfen.
Als ich diese Bilder gesehen habe in Vancouver von diesen Schalentieren an der Küste, die da in der Hitze vor sich hin backen, da habe ich mich nur gefragt, riecht das jetzt extrem schlechter oder so lecker nach Röstaromen?
Ja, so, das ist der Gedanke, der einem dazu kommt, wenn man dann doch, also ich sag's mal so, ja, gebackene Seesterne und die Muscheln kochen buchstäblich bereits im Meer. Wie würde unser Freund Jakob Lund, der Connoisseur, sagen?
Lecker.
Lecker. Jakob Lund würde wahrscheinlich einfach seine Badehose anziehen und sagen, oh Gott, die Muscheln kochen bereits im Meer. Ich möchte 4 Flaschen Weißwein reinkippen. Warum klinge ich eigentlich wie Franz Josef Wagner? Ja, das alles würde sich Jakob Lund fragen. Es ist natürlich schlimm. Es ist doch gar keine Frage. Und man muss sagen, dass diese Meldung natürlich die einzig beständige Wahlkampfhilfe sind, die Grünen gerade haben. Denn noch einmal, ja, das wird uns bis zum 26. September begleiten. Und selbst die AfD, die ja derzeit immer noch so die erfolgreichsten Klimawandelleugner sind oder die, sagen wir mal, die energischsten. Also wenn Uwe Junge in seinem Keller der Packen mit den Lanzerheften überschwemmt ist, dann wird er auch irgendwann merken, dass das womöglich alles doch nicht ganz so easy ist.
Ganz weit vorne.
Branson im Weltall, ein paar Minuten schwerelos, das berichtet die Tagesschau. Es war ein Testflug und ein gelungener PR-Coup zugleich. Der britische Unternehmer Branson hat mit seinem Raumschiff einen Kurztrip ins Weltall absolviert. Nur 9 Tage vor dem Abflug seines Konkurrenten Bezos. Ja, das, was wir da erleben, das habe ich letztens hier ja auch schon mal so als interstellares Schwanzlängemessen bezeichnet. Also Bezos, Musk, Branson streben jetzt in Richtung Sterne. Es ist natürlich eine interessante Parabel auf die Gesellschaft an sich. Also während ein Gutteil der verarmten Menschheit hier unten in Dreck und Scheiße verkommen muss, sagen die Milliardäre, macht's gut, ihr Idioten, wir fliegen jetzt einfach ins All. Ne? Also,
so siehst du die Welt. Also wir unten in Scheiße.
Ja, wir jetzt vielleicht nicht, aber man kennt ja die Rechnung, ne? Wie viele der Superreichen, wie viele Teile des Reichtums haben. Ja.
Ich finde bei Branson aber so was heißt cool, aber er ist der Einzige, der gar nicht so bedeutsam daherkommt und sagt, ja, ich mache das für die Forschung oder sonst was. Das geht
er
ihm
hat
darum,
so einen Hippie-Touch, ne?
Noch nicht mal Hippie, so dieses so Reisen, hey, all inclusive, ich will das Reisen für alle Richtungen Weltall ermöglichen und das finde ich dann schon irgendwie wieder lustig, dass er da so Businessman-artig sich einfach ganz noch mehr Geld davon erhofft. Jetzt kostet ja irgendwie ein Flug $250.000 und hast du den Start gesehen? Also ich dachte ja erst, das wäre irgendwie so eine Kapsel auch, wie bei SpaceX. Mhm. Dann war es aber so ein Flugzeug und das ist dann abgehoben und das hat dann diesen anderen kleinen Flieger nochmal losgelassen und alles war wirklich in dem Moment, wo du dachtest, oh, es geht los, waren die schon wieder unten in New Mexico zurückgelandet und ich bin aufgewachsen mit 1995, Ron Howards Apollo 13 mit Tom Hanks und der epischen Musik von James Horner und da war das wirklich so ernüchternd und einfach nur.
Ja, vor allen Dingen ging es nur 4 Minuten. Ne? Da kann man später dann auch sagen, ja, du kannst vielleicht Milliardär sein, aber alle haben sich was erwartet und dann hat der ganze Spaß nur 4 Minuten gedauert. Ich sage ja übrigens auch, Niki, ne, warum heißt es eigentlich Reise zum roten Planeten und nicht Marsturbation?
Ah, Brummt.
Hat er dich nicht begeistert? Ja, verstehe. Übrigens, Bezos will es ihm ja jetzt auch gleich tun, ist ja völlig klar. Ich finde das ja ganz lustig, weil also irgendwie über hunderte Kilometer Fahrten auf sich nehmen, dann über Stunden hinweg nicht auf eine anständige Toilette gehen können. Also ich glaube, näher war Bezos nie dem durchschnittlichen Amazon- oder DHL-Mitarbeiter als in diesem Moment.
Ja, und noch einmal sein Video, wie er seinen Bruder da fragt, ob er nicht mit ihm da reisen will. Er versucht wirklich so menschennah wie möglich daherzukommen. Irgendjemand sollte ihm sagen, die Leute mögen dich nicht, es sei denn, du gibst ihnen Geld, dein Geld. Gib ihnen dein Geld, Bezos.
Die unbequeme Meinung.
Kommt, naja, der Kicker zitiert es, aber sie kommt schon von Uli Hoeneß und irgendwie auch von Toni Kroos. Kroos reagiert mit Sarkasmus auf Hoeneß Kritik. Uli Hoeneß sagte am Sonntag unter anderem, Toni Kroos-Stil sei nicht mehr zeitgemäß. Zitat, er hat in dem Fußball nichts mehr verloren. Die Antwort des Weltmeisters von 2014 ließ nicht lange auf sich warten. Also, es war wirklich wunderbar. Gestern war der Sport 1 Doppelpass in Bestbesetzung. Mario Basler, Stefan Effenberg, Uli Hoeneß und unser Freund Lukas Vogelsang vom Fußball-Podcast Fußball MML. Liebe Grüße. Lukas, das möchte ich schon mal sagen, hat sich hervorragend verkauft. Er war schlau, er war eloquent, er war hervorragend vorbereitet.
Großartig,
das sollte Uli Hoeneß noch zu spüren bekommen. Und Uli Hoeneß sprach über Toni Kroos. Übrigens, ich muss ja sagen, wenn Uli Hoeneß jemanden lobt und ein Satz beginnt mit, also, ich möchte eins mal sagen, ja, ich mag ihn wahnsinnig gerne, weil er ein total lieber Kerl ist, sagte er erst über Jogi Löw, nur um danach Löw natürlich komplett auseinanderzunehmen. Und dann ging er auf Toni Kroos und sagte, also eins möchte ich mal vorher sagen, ja, der Toni Kroos, ich mag ihn wirklich wahnsinnig gerne, das ist ein ganz feiner Mensch, aber, und dann sagte er aber halt irgendwie, ja, so spielt in Europa niemand mehr, ja, immer nur Querpässe und das deutsche Spiel war so langsam, seine Zeit ist auch vorbei, wie er den Ball hält, da würden andere Mannschaften schon, haben den Ball und da geht's aber ab, ja, nicht diese Querpässe, da haben sie das Spiel gegen England gesehen, in der letzten Viertelstunde war der Toni Kroos nicht einmal über der Mittellinie. Ja? Und dann lederte Hoeneß dann so ein bisschen los und Toni Kroos war davon offenbar sehr angefasst und schrieb dann bei Twitter, Zitat, Uli Hoeneß ist ein Mann mit großem Fußball-Sachverstand, in Klammern, auch wenn es für RTL nicht gereicht hat. Wenig Interesse für Polemik und mit sich komplett im Reinen. Ähnlich wie sein Greenkeeper. So, also da watscht also Toni Kroos gleich noch mit Lothar Matthäus ab, der Kroos auch kritisch betrachtet hat in der Öffentlichkeit. Und dieses Zitat mit dem Greenkeeper bezieht sich auf ein Zitat von Uli Hoeneß, das er damals auch im Doppelpass gesagt hat, nämlich 2002. Da sagte Uli Hoeneß, solange Karl-Heinz Rummenigge und ich etwas beim FC Bayern zusammen haben, wird Lothar Matthäus bei diesem Verein nicht einmal Greenkeeper im neuen Stadion, bitte. So, und Kroos nahm das alles auf und hat da also Hoeneß mal so ein paar richtige Watschen verpasst. Also, ich fand das schon...
Mir hat an dem Toni Kroos, also erst einmal, Toni Kroos ist mit 26 Titeln der erfolgreichste deutsche Spieler in der Geschichte. Also mehr Mittelfinger braucht er gar nicht in Richtung Hoeneß und Co.
Ja, aber, die Zahlen sprechen für ihn.
Genau, aber jetzt so eine Analyse wäre ja okay, wenn man noch im Turnier drin wäre. Aber jetzt, wo es vorbei ist, er die Karriere auch beendet hat und man jetzt rückblickend über ihn sprechen will, dann sollte man wirklich alles erwähnen und jetzt nicht nur seine Leistungen in der EM. Aber was ich an seinem Tweet so großartig fand, war so der Stich Richtung Hoeneß und mit sich komplett im Reinen. Und das hat mich an den sehr geliebten Musiker Kurt Prödel von der großartigen Band den Screenshots erinnert. Der hat nämlich jetzt einen Song mit dem Titel Wie kann man mit sich selbst so zufrieden sein? Und das denke ich mir bei so Menschen wie Hoeneß immer. So ein Mount Everest an Selbstbewusstsein, da bin ich echt einfach nur neidisch.
Ja, die Screenshots, tolle Band, Susi Bums, Dax Werner, Kurt Prödel, super Album, unbedingte Hörempfehlung, möchte ich sagen.
Wirklich toll.
Uli Hoeneß war übrigens etwas weniger mit sich selbst zufrieden in der Sendung, als das hätte sein können, denn Lukas Vogelsang saß ihm gegenüber und es ging dann unter anderem um die Partnerschaft zwischen Bayern und Katar, beziehungsweise Katar Airways, und Lukas Vogelsang nagelte Hoeneß ein bisschen darauf fest, wie das denn sein kann, und Hoeneß machte den klassischen Hoeneß-Move in einer solchen Situation, wenn er da so in den Ringseilen steht und sagte, ja, wenn ich eins mal sagen darf, was mich also total nervt, ja, das ist diese Scheinheiligkeit in Deutschland. So, und sagte, weil, wissen Sie, VW hängt da auch mit drin, ja, ist auch so. Und dann ging es natürlich um das alte Thema, wenn man eine Partnerschaft nicht mit Katar hat, wäre es dann besser für die Menschen dort vor Ort? Nein, sagt Hoeneß, dadurch, dass man eine Partnerschaft mit Katar hat und auch die WM dort spielt, wird natürlich viel mehr drauf geschaut und die Bedingungen für die Menschen vor Ort ändern sich durch die kritische Betrachtung dieses Partners natürlich zum Positiven. Und sagte, ja, den Arbeitern geht es seitdem viel besser. Und dann sagte Lukas Vogelsang, ja, vielleicht einem Teil der Arbeiter, einem kleinen Teil. Dann sagte Hoeneß, ja, woher wollen Sie denn das wissen? Ja? Und dann sagte Lukas, ja, ich habe heute noch den Bericht von Amnesty International dazu gelesen und da kann man das genau sehen. In dem Moment war Hoeneß dann erstmal fertig. Hoeneß' Gesicht hatte selber komplett in Regenbogenfarben geleuchtet wie die Allianz Arena. Damit war Feierabend. Das möchte ich nur kurz sagen, das war auch wirklich toll. Lukas Vogelsang, das war für mich, Lukas Vogelsang beim Sport1 Doppelpass war die beste Fish-Out-of-Water-Komödie seit Big oder ziemlich beste Freunde, denn die haben ja auch kaum was verstanden von dem, was Lukas da so gesagt hat. Wenn er seine Gags gemacht hat, hat ja kaum einer kapiert. Da war es ganz am Anfang, ging es um den Gewinner der EM und da sagte Lukas Vogelsang, ja, der Gewinner der EM ist nicht Italien, sondern die Delta-Variante. In dem Moment Mario Basler,
was? Delta-Variante? Hier kannst du für den Scheiß, kannst du gleich mal 3 Euro ins Phrasenschwein. Delta-Variante, so ein Scheiß. Delta-Variante, kann doch nicht der Gewinner sein, weil, und dann saß er richtig, weil, so Klammer auf, das ist ja gar kein Mensch.
Hat es einfach nicht kapiert. Das war so toll. Ach, wirklich. Also Lukas, wirklich ganz, ganz famoser Auftritt. Ich war richtig stolz auf ihn.
Der muss da bitte immer sitzen.
Was ist denn da schiefgelaufen?
Der Spiegel berichtet, Bremerhaven, Varan bleibt verschwunden, Klimahaus öffnet trotzdem wieder. Wegen einer technischen Störung konnte ein Nilwaran aus seinem Gehege im Klimahaus Bremerhaven entwischen. Trotz Suche fehlt von dem Tier jede Spur. Besucher durften vorübergehend nicht in das Gebäude. Jetzt dürfen sie aber wohl wieder. Dieser 80 cm lange Nilwaran ist noch nicht wieder da. Aber er kann ja 2 Wochen wohl ohne Nahrung auskommen. Aber wenn er ein bisschen Glück hat, schnappt er sich ja einen, der Besucher. Und dann kann er noch länger sich verstecken. Der Waran also ganz frei nach Gunter Gabriel.
Ich werd gesucht in Bremerhaven.
Ist es der vom Hausboot?
Das Hausboot, was jetzt Olli Schulz übernommen hat von mir, Gunter Gabriel. Ich grüße euch von der Wolke, Freunde.
Ja, ja.
Sind die Dinger gefährlich wie so ein Komodo-Waran?
Der Comedy-Waran, ne? Erstmal möchte ich ja mal fragen, was macht Schmitti, Thomas Schmidt, was macht er in Bremerhaven? Ist er jetzt, seitdem er schönster Berliner ist, auf so einer Art Autogrammtour durch Deutschland und hat dann einfach bupp dabei so einen Waran verloren? Wahrscheinlich, schätze ich mal, ne? Naja, also der Nilwaran kann, soweit ich mich erinnere, bis zu 2 Meter groß werden. Nicht wie der Komodowaran, der wird bis zu 3 Metern groß. Aber ich gehe davon aus, beim Nilwaran ist es genauso wie beim Komodowaran, dass er ja diesen septischen, also er hat diesen giftigen Speichel, womit es dann beim Opfer zu einer Blutvergiftung kommt, nach dem Biss. Das ist ja so, der Waran ernährt sich ja in erster Linie von Aas, hat diesen giftigen Speichel, beißt sein Opfer, das Opfer stirbt nach einer Weile an einer Blutvergiftung und wird dann vom Waran verzehrt. Das war ja damals so, dass Sharon Stone mit ihrem damaligen Mann Phil Bronstein eine private Audienz mit einem Waran im Los Angeles Zoo hatte.
Was für ein Satz.
Ja, Wahnsinn, ne? Und dann wurde Phil Bronstein in seinen weißen Sneaker gebissen von dem Waran, weil der den Sneaker wohl für eine weiße Futterratte hielt. Und Phil Bronstein litt daraufhin unter einer heftigen Blutvergiftung über Wochen oder Monate hinweg. Die hat er Gottlob überlebt, aber das ist halt nicht ohne so ein Vieh.
Ja, ich finde es ja auch lustig, wie die so sagen, ja, der kann 2 Wochen überleben. Die spekulieren noch damit, dass er einfach tot irgendwann auftaucht. Und im Spiegel stand auch noch dieser eine Satz von den Zoowärtern: Wenn überhaupt, dann kommt das Tier nachts raus. toll. Also das finde ich sehr beruhigend und das ist das Ding, woraus Albträume gemacht sind.
Ja, und in der Türkei wiederum hat man ganz andere Sorgen, denn da werden es im Mittelmeer immer mehr Kugelfische. Also ich zitiere nur den Spiegel, giftiger Fisch im Mittelmeer, Türkei setzt Kopfgeld auf Kugelfische aus. Und ich habe mich ehrlicherweise nur gefragt, haben die Kugelfische irgendwas Regierungskritisches gepostet oder geschrieben? Warum hat Erdogan denn da? Aber das ist ein anderes Thema.
Das gibt's doch gar nicht.
Woman deliberately runs 49 red lights in ex-boyfriend's car to rack up fines after he left her for another woman, report says. Das berichtet der Insider. Also eine ärgerliche Frau hat in der chinesischen Provinz Zhejiang oder Zhejiang.
Genauso wird es ausgesprochen.
Ja. Genauso wird es ausgesprochen. Ist über 49 rote Ampeln geknallt, weil sie gesagt hat, pass auf, der Arsch hat mich für eine Frau verlassen. Also nehme ich mir seine Karre und er kriegt so viele Strafzettel, wie es gerade eben geht. Immerhin, ich finde, man hätte die 50 voll machen können, aber da bin ich vielleicht auch ein bisschen picky. Ja, interessant. Also wie dann so Beziehungen auseinandergehen können, ne?
Ja, ich habe mir einfach gedacht, wann immer jetzt Tickets und Strafzettel hier eintrudeln, wird dein erster Gedanke sein, ich will dir wehtun
oder so. Ja, nachdem du mich in der Küche schon mehrfach versucht hast, mit einem Buttermesser zu erstechen, wundert mich natürlich nichts mehr.
Es war nur Spaß.
Ja, das weiß ich doch. Also ich hoffe es. Ich frage mich ja, was mein Vater im Schilde führt. Also ich habe meinem Vater ja meinen Lada Niva überlassen. Der ist aber noch auf mich angemeldet. Und jetzt kriege ich plötzlich Post von der Stadt Castrop-Rauxel, mach die Post auf und sehe dann ein Foto von meinem Vater. Ist ja für mich, wenn ich die Bilder von meinem Vater sehe, das ist ja so ein bisschen wie so ein unseliger Blick in die Zukunft, wenn ich diese Fotos sehe. Wie er da fröhlich am Steuer des Lada sitzt mit einer Geschwindigkeitsübertretung von 8 km/h. Jetzt muss man bei dem Lada ja sagen, ich kann ja glücklicherweise froh sein, mit dem Lada wird er ja niemals auf der Autobahn zum Beispiel schneller als 110 fahren können. Das ist ja schon mal ganz beruhigend für mich. Ich weiß ja nicht, was er da vorhat, was er da noch alles anhäufen will.
Und vor allem, wofür will er sich rächen? Was hast du ihm angetan?
Ich weiß auch nicht. So oft, wie ich den Mann in der Öffentlichkeit schon geschmäht habe, ne? So, vielleicht zusammen. Wir warten einfach mal ab, wie die Dinge sich so entwickeln.
Gewinner des Tages
ist Novak Djokovic. Er ist wieder König von Wimbledon und hat seinen 20. Grand-Slam-Titel geholt. Er hat jetzt gleichgezogen mit Nadal und Roger Federer. Er hat den Italiener
Wahnsinn.
Matteo Berrettini in 4 Sätzen geschlagen. Jetzt muss man auch sagen, jetzt kann es bei den Italienern ja nicht auch nur laufen, ne? Aber tolle Karriere. Also Djokovic, was eine Granate.
Ja, echt beeindruckend, total.
Ja, absolut. Und wenn wir über den Gewinner des Tages sprechen, dann muss man natürlich sagen, Gratulazione Italia! Die Italiener haben die Europameisterschaft 2020 im Jahr 2021 gewonnen. Ich würde sagen, das ist wirklich alles so wahnsinnig. Natürlich kommt England in ein Elfmeterschießen und Gareth Southgate wird für mich ab sofort mit verschossenen Elfmetern in Verbindung gebracht werden. Da muss man sich echt vorstellen. Da wechselt er extra 2 Spieler ein mit Sancho und Rashford. Und was machen die? Verschießen natürlich sofort die Elfmeter. Und mit Saka nimmt man noch den Jüngsten rein, der halt völlig, also es ist der helle Wahnsinn. Ich freue mich total, speziell wegen Chiellini, der alte Mann und das Meer, also mit EH geschrieben, Italien absolut verdient. Klar, ich meine, Italien ist vielleicht neben Spanien die Mannschaft, die vom Start weg überzeugt hat. Sie haben eine fantastische Defensive, sie haben eine super Offensive und das ist ja vielleicht das Krankste überhaupt, dass man plötzlich den Italienern die Daumen drückt, dass sie das Turnier gewinnen, weil, Obacht, sie so tollen Offensivfußball gespielt haben. Was ist denn da schiefgelaufen? Das gibt's doch alles gar nicht.
Ach, allein für die Namen. Giro Immobile.
Ja, da hast du dir aber auch von allen direkt den sympathischsten.
den beliebtesten
ausgesucht. Oh boy. Nein.
Ich freue mich.
Ja, ja, große Klasse. Du hattest aber noch einen interessanten Gedanken zum Thema der beiden Finalisten. Das fand ich, ja, sehr interessant, als du das mir geschrieben hattest.
Ich finde einfach, dass die Nation, die größten Todesopferzahlen hatten an Corona, dass die im Finale stehen und das sehr emotional alles ist, wenn man sich auch die ganzen Fankurven da, nicht die Fankurven, sondern in der Stadt die Bilder anschaut, wie sie jubeln, da denke ich mir irgendwie so, ach, schön für euch. So eine Art Trost.
Ja, und die deutsche Mannschaft hat sich versteckt wie so ein Varan in Bremerhaven im Zoo.
Kein Korso, das, nichts. Es gab nichts, als wir dieses eine Spiel gewonnen haben, was ja wirklich ja, toll war.
Ja, man hätte dazu, um Begeisterung auszulösen, das weiß man aus Erfahrung oder ich glaube das aus Erfahrung zu wissen, dazu musst du in der K.O.-Runde erstmal gut performen. Hätte die deutsche Mannschaft die Engländer geschlagen im Achtelfinale, dann hätte man so eine kleine Euphoriewelle auslösen können. Die kommt in der Regel immer erst mit der K.O.-Runde. Das ist einfach so. Und das haben wir nicht geschafft. Und wir sind, das muss man ja eh sagen, bei diesem Teilnehmerfeld, also spätestens ab dem Niveau des Viertel- oder Halbfinals, da hätten wir mit unserem Spielziel auch einfach nur gestört. Denn insgesamt war es ja eine Euro mit einem echt guten Niveau, deutlich besser als noch 2016. Warum die UEFA deshalb trotzdem prüft, demnächst die EM, also ab 28 zu spielen mit 32 statt 24 Teams, also das Ding noch weiter aufzublähen. Ich habe die Vermutung, es könnte was mit Geld zu tun haben. Aber
Nein. Gehst immer vom Schlimmsten aus.
Und was schreibt eigentlich die Bild?
Pass auf, Niki, das machen wir jetzt noch. Post von Wagner. Liebe Engländer, ihr seid kein Boris. Herzlichst, ihr Franz Stefan. Ach komm, den Wagner, den brauchen wir heute wirklich nicht. Der war zum Redaktionsschluss, konnte er zur Europameisterschaft auch nichts Gewinnbringendes mehr beitragen. Deswegen habe ich es mir einfach ausgedacht. So.
Eine Sache wollte ich noch sagen.
Bitte.
Ich freue mich riesig auf Katar. Also das wird super.
Das wird toll. Ja, das wird klasse. Wird auch für die FIFA ein Marketingerfolg. 6.500 tote Arbeiter, LGBTIQ in die Tonne
Volkswagen,
getreten.
Volkswagen, Mickey, Volkswagen.
Ja, eins hasse ich, ja. Und das ist diese Scheinheiligkeit, ja. Bitte, so auf Wiedersehen, möchte ich nichts mehr mit zu tun haben.
Bleib gesund, tschüss.
Ciao, tschüss. Die heutige Episode wurde präsentiert von der Bodyguard Antikartellmatratze von bet1.de.
Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio Bummens Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassania. Produktion Laura Pohl. Ton und Schnitt Niki Fränking. Neue Episoden gibt es jede Woche montags, mittwochs und freitags, überall, wo es Podcasts gibt.
Stimme der Vernunft und unerreicht gute Sprecherin der Rubriken, Bettina Rust.
Buh, Stefanie Giesinger hier. Mit mir habt ihr nicht gerechnet, oder? Ich bin nur kurz hier, um euch über meinen Podcast zu erzählen, G-Spot. Bei dem spreche ich über alle möglichen Themen, wie zum Beispiel Sex, Feminismus, Beziehungen und auch vergangene Beziehungen. In der aktuellen Folge spreche ich mit meinem Ex-Partner Markus Butler über alles, was wir so erlebt haben, was wir vielleicht sogar bereuen, wie wir uns jetzt fühlen, wie wir Liebe sehen und was wir uns für die Zukunft wünschen. Also, falls ihr Lust habt, reinzuhören, würde ich mich sehr freuen. Bis dann!